Hallo lieber Thomas, danke hast du für das Interview zugesagt. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Ja, das mache ich gerne. Danke für die Einladung. Ich bin der Thomas Brehm, komme vom Dialekt her unschwer zu erkennen, nicht aus der Zentralschweiz, sondern aus dem Kanton Schaffhausen. Ich bin verheiratet, zwei erwachsene Söhne und ursprünglich von Beruf Kaufmann und nachher Sozialpädagoge gewesen und habe viele Jahre in Institutionen gearbeitet, selber dann auch über 15 Jahre eine Behinderteninstitution im Kanton Schaffhausen geleitet.
Und irgendwann muss ja am Thomas, bei mir kommen die Ideen meistens im Bett oder unter der Dusche, eine Idee kommen. Sie, wo er ja jetzt Feuer und Flamme dafür ist, wenn und wo ist die Idee greift.
Ja, das ist eine lustige Geschichte. Die ist im Auto an einem Eishockey-Match auf Bern entstanden, okay, wo ich mit meinem Nachbarn, mit meinem guten Freund unterwegs war. Er kommt aus dem Marketing. Ja. Ich habe ihn gefragt, was bei ihm gerade dran ist. Und dann hat er die Frage umgestellt und gesagt, und bei dir da in dem sozialen Kuchen, was wäre denn eine Innovation? Wo braucht es noch etwas? Und dann habe ich ihm gesagt, du, ich glaube, im Arbeitsbereich sind wir noch gar nicht, wenn es um inklusiven Arbeitsmarkt geht. Und wirklich irgendwann auf dem Weg ins Eishockey-Stadion ist die Idee entstanden.
Dann ist gar nicht mehr wichtig, sie weg wurden. Und dann hast du wahrscheinlich schon dem Gedankenfurz zuerst noch ein bisschen umeinander geschrieben.
Ja, das ist am Anfang ist wirklich ein Furz gewesen. Und auch meine Frau hat gefunden, das ist jetzt ein ziemlicher Furz. Und ich habe da etwa ein halbes Jahr reifen lassen, einfach auch, weil es hat da weißt, viele Konsequenzen gehabt für unsere Familie. Unsere Söhne sind dort Teenager gewesen. Ja. Und ich habe gesagt, oder wir haben miteinander abgemacht, wir machen es bloß, wenn sie dahinter stehen, weil es hat ja für mich geheißen, ich muss meine Stelle als Heimleiter künden und eine Art aufs Wasser raus und sagen, jetzt probieren wir es.
Ich lerne jetzt schwimmen und schaue, wie lange dass ich mal allein schwimmen.
Vor dem Versuch, genau. Und dann sind aber einfach ganz viel Händedrücke erlebt in dem halben Jahr von der Planung, wo wir irgendwo zum Schluss gekommen sind, doch, jetzt wagen wir es. Wir können ja nicht viel mehr weh verlieren. Und wenn es wirklich nicht würde gehen, kann man ja auch noch mal etwas anderes machen. Aber das Szenario ist zum Glück nicht eingetroffen.
Nein, und die sind ja recht am Prosperieren. Also, wenn ich jetzt so auf die Homepage schaue, also vor allem also in Schaffhausen, Zürich, ist mitschaffen eine Institution geworden.
Hoffentlich keine Institution.
Ja, also eine Institution in dem Sinn, dass man weiss, für das stünde, so meine ich. Ja,
genau. Also ich glaube schon vor allem jetzt in unserer Region ist das bekannt. So Gesamtdeutschschweiz sind wir immer eine kleine Organisation. Ja. Aber wir haben jetzt doch Stand heute 150 Mitarbeiter mit einem Handicap, die am Arbeiten sind und Tendenz klar steigend. Und da jetzt sind wir im 11. Jahr und es...
Also das 7. Jahr ist durch, das mühsame Jahr, darum geht euch das jetzt vorwärts. Aber was sind so im ersten Jahr so die grössten Aha-Erlebnisse gewesen? Nicht nach dem halben Jahr Reifungsprozess, sondern wo man eben gesagt hat, unser kleines Nussbötchen geht jetzt raus. Mhm. Und was ist das grösste Erlebnis gewesen? Du bist ja vorher schon in dem Kuchen irgendwo da gewesen, aber nachher, wo du wirklich den Fokus und auch die Richtung gehabt hast.
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, also wir sind ja mit dem gestartet, weil wir das Bedürfnis gehört haben von Menschen mit Behinderung, die gesagt haben, wir wollen in den ersten Arbeitsmärkten arbeiten, wir wollen in die Läden, in Coop, in Migros, in Kita, zum Coiffeur und können es nicht, weil die Wahlmöglichkeiten nicht da sind. Und so eins von meinen ersten Learnings war schon, es braucht im Fall nicht nur Unternehmen, die sich bewegen und sich auf den Weg machen für Inklusion, es braucht auch die Betroffenen selber. Mhm. Ihre Angehörigen, es braucht auch Behindertenorganisationen, die in dem wirklich auch Schritt machen. Und weil der erste Arbeitsmarkt, der hat schon einmal eine andere Herausforderung auch. Und es braucht wie auch die Bereitschaft, Rechte und Pflichten des ersten Arbeitsmarktes. Und es ist für beide wie neu. Und das hat uns aber auch mega geholfen, um uns wirklich in der Mitte zu positionieren. Und ich sage, das ist das Coolste an unserem Job. Wir sind irgendwo an der Schnittstelle. Wirtschaft und Soziales bringen die beiden Welten zusammen und sind aber nicht Anwalt des Behinderten oder Anwalt der Firma, sondern wir helfen mit, Brücken zu bauen, dass sie befähigt sind, den Weg selber zu gehen. Und das ist mein Learning. Es brauchen wirklich beide.
Weil es ist jetzt interessant, kannst du mich gerne korrigieren, wenn die Zahlen nicht stimmen. Wir sind ja im 13. gestartet und nachher ist ja im 14. die Ratifizierung von der UNO-BRK. Und merkst du das auch jetzt in deinem Arbeiten, so ab dem 14., dass die UNO-BRK euch jetzt wie geholfen hat? Oder spielt das bei euch keine Rolle? Im ersten Jahr könnte ich mir jetzt noch vorstellen, ich habe jetzt so im Laufe der Zeit.
Das ist noch schwierig zu sagen, aber ich spüre schon eine Veränderung. Aber ob das auf das zurückzuführen ist, wenn ich jetzt zu einer Firma gehe und mit der UNO-BRK, da haben sie den Maler und den Gipser und den Schreiner, da haben sie noch nie gehört. Nein. Aber vielleicht hat es auf Seite der Betroffenen eine Art Dynamik ausgelöst, hey, ich habe Wahlmöglichkeiten, wenn ich wohnen will, wenn ich arbeiten will. Und dass das eine Entwicklung gegeben hat, auch so, ich fordere jetzt das ein, ich gebe mich nicht mehr zufrieden mit dem, was ich bis jetzt hatte.
Und suche auch die Reibung, oder, wo dann ein Raum entsteht. Oder?
Genau, da glaube ich, ist effektiv eine Veränderung spürbar.
Und was sicher dann noch sicher auch eine Veränderung ist, das sehe ich jetzt momentan wieder ein bisschen kritisch, weil das diskutiert wird, ist, dass der integrative Schulansatz auch so die ersten Menschen mit Behinderung, so, wenn man so sagt, ab der 2000er greift, dass langsam dann rausgekommen sind und dann auch ganz eine andere Haltung haben, rein, weil sie in der Schule schon unterstützt worden sind und so auch haben können. Darum wäre ich eigentlich dafür, man würde den integrativen Schulansatz vielleicht noch ein bisschen anders neu denken, das kann man machen, aber nicht wieder zurückbuchstabieren, weil das schadet ja dann auch wieder in der Arbeitswelt und nachher auch für euch wahrscheinlich.
Ja, das ist schon so. Ich sage immer, oder im Moment sind wir auf der Ebene Arbeit, wo wir tätig sind, kommen wir irgendwie an dritter oder vierter Position, nachdem voran schon 20 Jahre lang ganz vieles vielleicht nicht ganz optimal gelaufen ist. Und ich sage dann auch, wenn man wirklich von einer, also ich habe mal gesagt, mitschaffen braucht es 10 Jahre, nachher soll es uns nicht mehr brauchen, weil die Firmen so unterwegs sind, dass das einfach selber läuft.
Jetzt sind wir noch nicht ganz so weit.
Genau. Aber ich habe jetzt jemand gesagt, ich glaube, es braucht wie eine Generation, oder? Dass man in der Kita anfangen. Dass man miteinander, Kind mit und ohne Handicap miteinander, dann in der Schule miteinander, dann Ausbildungen, Supported Education im ersten Arbeitsmarkt. Und dann ist wie mit 20 Jahren gar nicht mehr die Frage. Dann ist es wie klar, ich habe das schon geschmeckt, wie das ist. Und die Geduld, die habe ich manchmal nicht so. Ich würde mir manchmal wünschen, es ging noch ein bisschen schneller.
Bist du auch eher ein Ungeduldiger? Ich bin das aber auch und musste lernen, dass ich eigentlich schon genug Sitzfleisch habe. Ich muss es dem einfach vertrauen, weil ich vom Sitz her. Aber manchmal geht es mir halt auch zu wenig schnell. Und vor allem höre ich immer, wenn ich etwas anstoße, kommt zuerst ein ganze Liter Nein. Warum das nicht geht. Und das aber auch auszuhalten, ausreden zu lassen und dann aber sagen, aber jetzt gleich noch probieren, anders zu denken und Kieselsteinchen anfangen bewegen. Weil es ist immer das grosse Bild, oder? Warum das nicht geht. Aber wenn man würde sagen, okay, wir machen jetzt einen Prozess und fangen mal von unten nach oben an, anfangen mal schauen, was geht, dann passiert plötzlich ein Erdrutsch und nicht ganz grosse, wo muss das Ziel an, sondern ist ein Prozess, muss ich mir das bei euch auch so vorstellen, dass es ein Prozess ist und wenn es ein Prozess ist, könntest du mir den mal skizzieren.
Es ist auf jeden Fall ein Prozess und ich habe zwei Beispiele. Das eine ist, das ist ja genau der Grund, warum wir mit Mitschaffen angefangen haben. Wir sind nicht die Besten im Konzept schreiben und im Studium machen. Aber wir haben ein Bedürfnis gehört, da gibt es Menschen, die arbeiten wollen und denen wollen wir Möglichkeiten bieten. Also sind wir ganz praktisch und pragmatisch unterwegs und probieren individuelle Lösungen zu suchen. Wenn wir gewartet hätten, bis die Gesellschaft so weit ist, dann wären wir heute noch nicht am Start und haben jetzt doch schon ein paar Menschen können so platzieren. Das ist das eine. Und das andere ist lustig. Bei den Firmen sage ich ganz, ganz viel den Satz, den du jetzt gesagt hast. Bitte macht nicht zuerst ein Projekt und ein Konzept und eine Arbeitsgruppe, sondern macht auch mal einfach einen Pilot.
Ja.
irgendwo mal anfangen, in einer Abteilung, wo man merkt, da ist eine gewisse Sensibilisierung für das Thema da, einfach mal reinstehen, ausprobieren, Erfahrungen sammeln,
viel Fälle mal mehr. Kultur auch ein bisschen aufkohlen.
Ja, das ist der eine Teil, genau. Oder auch merken, das ist ja gar nicht so schwierig. Eben der Satz, das geht sowieso nicht, ist ja immer der erste, den wir hören.
Das ist der Reflex. Und
da findet jeder irgendein Beispiel, warum es nicht gehen sollte. Und ich freue mich dann immer an so Beispiel, wo es dann plötzlich geht und man merkt, aha, das Ausprobieren hat man will, auch neue Ideen entwickelt.
Der Horizont wird breiter.
Oder? Genau. Ja.
Aber wie, also ich komme jetzt zu euch und sage, ich würde gerne einen neuen Job haben. Was passiert denn mit mir? Mhm,
genau. Dann schickst du uns im besten Fall deine Bewerbungsunterlagen oder das, was du hast, und wir laden dich ein zu einem Vorstellungsgespräch. Vielleicht noch ein zweites, wo wir miteinander wie auf einer ganz einfachen Ebene, falls du noch nicht genau weißt, was du willst. Also es gibt Bewerber, die sagen, ich weiss, ich will zum McDonald's arbeiten. Es gibt aber auch Leute, die das noch nicht wissen. Das schaffen wir auf einer Ebene. Was hast du gut, was machst du gern, von wo träumst du, was ist dein Job? Und vielleicht schnell eine Klammer, für die wenigsten jungen Menschen bei uns, die eine IVA-Lehre gemacht haben, ist der Beruf, den sie gelernt haben, auch ihren Traumjob. Du nickst gut, dann kennst du das Thema. Einfach da merken wir, das ist auch eine eingrenzte Berufswahl und oftmals halt das, was man so gern gemacht hat, ist dann vielleicht nicht möglich gewesen. Und wir haben wie einen anderen Ansatz. Wir schauen dann, was würdest du gern? Und dann gehen wir mit deiner Bewerbung auf Stellensuche. Mit dir zusammen oder für dich, je nachdem, weil ein Mensch mit Handicap selber dazu beitragen kann. Haben sicher selber fängt jetzt ein grosses Netzwerk an Firmen, oder, die sagen, wir sind grundsätzlich offen. Und dann gehen wir auf die Suche nach einer Stelle. Wenn wir Glück haben, finden wir eine. Dann gehen wir mit dir, sprechen wir es ab, wie wir dort hingehen, begleitet, unbegleitet. Und meistens gehört Vorstellen, Schnuppern dazu. Und im besten Fall kommt es dann zu einem Vertrag.
Nein, ich habe für die, die jetzt halt mich nicht sehen, wo der Thomas gerade eben im zweiten Arbeitsmarkt eine Ausbildung gemacht hat, ich die Hand gestreckt, weil ich habe einen Institutionshintergrund, ich habe dort die Schule gemacht und so. Und dann habe ich auch das 10. Schuljahr und nachher hat man mich gefragt, was würdest du gerne machen? Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne in die Medien irgendwie so, ja, mit deinen Schulzeugnissen ist das unmöglich. Mhm. Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, Büro oder Werkstatt. Und da du kognitiv fit bist, also immer das heisst, gehst du wie jetzt ins Büro, würde mir das sagen. Und ich habe dann schon gewusst, der Computer redet mir zu wenig. So. Und was aber auch noch lustig ist, wenn du meine alten Schulberichte anschaust, fängt das schon im Kindergarten an und hört, bei gewissen Lehrern ist immer der Satz lustig, wie sie es formulieren. Gewisse Lehrer haben geschrieben, Jan hat ein grosses Redetalent. Oder die anderen geschrieben, Jan hat ein grosses Redebedürfnis. So, also es war immer schon klar gewesen, um was es bei mir geht. Und das war auch noch lustig und das habe ich eben auch gemerkt. Ich habe dann so angefangen rebellieren in der Institution nach 2 Jahren arbeiten, weil ich habe ja dann allein gewohnt und die Geschichte hast ja du auch schon gehört mit dem Schlüssel und so. Und das war dann so der Treiber für der Chef von dieser Werkstatt, also der Bürowerkstatt, mit mir ein Projekt zu machen und einen Jobcoach zu holen. Und dann habe ich eine Jobcoachin bekommen. Und sie hat ihren Job eigentlich gut gemacht, aber ich habe die falsche Devise rausgegeben. Das habe ich aber auch gemerkt. Weil ich habe einfach gesagt, schauen Sie, ich will jetzt da raus. Verkaufen tue ich mich selber. Hauptsache, ich komme da raus. Und sie hat natürlich geschaut, was habe ich gelernt. Und hat natürlich einen Treuhänder gefunden. Und für mich war es einfach wichtig, rauszugehen und einfach mal weg von dem Kontext. Und habe dann den Job auch bekommen, weil ich mich gut verkaufen kann. Ich habe dann aber gemerkt, ein halbes Jahr, also ein Jahr später, nachdem das alles so sich anfangen einpendeln hat, der Computer redet auch da nicht.
Genau. Und wir merken einfach, wir haben so viele Bewerber, die nicht eine lässige Schulzeit hinter sich haben. Oftmals nicht genügt haben oder in anderen Bereichen gut gewesen sind, wo man heute gut sein in der Schule. Ja. Und mir ist ein Beispiel, jetzt gerade so in den Sinn gekommen, wir haben einen jungen Mann, der sich beworben hat, der hat irgendwo als Hauswarthilfe geschafft, viel Absenzen gedeckt, aber seine Leidenschaft war Modelleisenbahn.
Ja.
Und also leidenschaftlich Modelleisenbahn, bis fast zu fanatisch. Und es hat immer geheißen, das ist dein Hobby. Und ja, das ist dein Hobby, aber dort drin ist er so gut. Und er hat jetzt zwei Jobs überaus. Er arbeitet auf der einen Seite in einer Miniaturwelt zu Hause, Milestones, wo er die Anlage baut und betreut. Und das andere ist in Dübendorf, gibt es ein Eisenbahnbetriebslabor, wo die Lokführer in der Ausbildung sind und die haben eine Miniatur-Eisenbahn, die jemand in Schuss halten muss. Und diese beiden Sachen macht er jetzt. Und er ist dort fachlich, kann man schon sagen, mit Abstand der Beste.
Aber wie er aus der Hobby und Obsession so eine Profession gemacht hat.
Aber er hat dafür, ich sage jetzt ein bisschen, also nur als Bild, vielleicht Mühe mit dem Schuhbinden oder mit dem Zähneputzen oder so. Weißt, einfach, aber dort ist er stark wie verrückt. Und da ist doch unsere Chance, dass wir rangehen. Überall in der freien Wirtschaft redet man von Skills.
Ja.
Skills sind wichtig. Und bei den Behinderten sagt man manchmal einfach, der muss ja einfach einen 0815-Job machen, wie es ihn gibt. Ja, nein. Wenn wir für einen Autist in der IT eine passende Stelle finden, wo er einen Teil davon abdecken kann, ist er fachlich ganz sicher mindestens so gut oder besser, wie eine Person ohne Handicap. Aber wir wollen den Fokus auf das legen, was kann jemand und was kann jemand gut. Und Da kann man dann einfach sagen, für das sind die Firmen dann eben auch offen. Wenn sie die Leidenschaft spüren, dann ist ihnen dann eben das Diplom oder so manchmal auch gar nicht so wichtig.
Nein, und dann habe ich auch also wirklich Kardinalsfehler gemacht, wo ich jetzt aber auch viel daraus gelernt habe. Ich bin in das treue Hand reingekommen, bin jetzt nicht der beste Mitarbeiter gewesen, muss ich auch wirklich sagen. Aber die Firma hat sich auch zu wenig überlegt, was bedeutet das, ein PRA, Büroassistenz hat, wenn man das wirklich in ein Treuhandbüro reinnimmt, wo so gar kann schwimmen, aber jeder muss 100% oder 120 geben, ist halt ein Lehrling, wenn du so willst. Nicht gerade das Optimale. Und dann hat es da auch ein, zwei Storys gegeben. Ich habe dann eben zu wenig stark den Jobcoach mit ins Boot geholt, weil ich nicht wollte, den Chef bloßstellen mit so Sachen, die für mich nicht gegangen sind, wie so den Jobcoach hinholen. Und ich habe immer probiert, die Firma und so zu decken, dass das irgendwann reingeklasht ist, ist nicht zu verwundern. Aber ich habe einfach auch gemerkt, nachher bin ich so. Ich hatte nachher meine Nierengeschichte 2015 und habe dann wirklich einfach gedacht, was mache ich gerne und habe es dann einfach aufbauen selber. Aber einfach da, man muss, wenn es für den Menschen mit Behinderung irgendwie nicht stimmt, nicht warten, bis es explodiert, sondern man muss vielleicht zurück zu euch kommen. Also ich nehme an, dass das geht und dann halt wieder neu justieren, oder?
Und das ist ja bei Menschen ohne Anführungszeichen Handicap nicht anders, oder?
Das ist so.
Das ist genau so.
Aber was sind die grössten Fragen, wenn du jetzt zu ArbeitgeberInnen kommst und sagst, ich bin da vom Mitschaffen und so, oder wir haben da vielleicht eine interessierte Person, vielleicht wenn du bei McDonald's bist, oder so. Was sind die grössten Ich rede nicht von Ängsten, aber was sind die grössten Fragen von der anderen Seite an dich?
Ein Thema kommt immer relativ früh, so das Bild, das jedes von uns mit sich herumträgt, zum Thema Mensch mit Handicap.
Ja.
Und oftmals hören wir später, wir haben nicht gedacht, dass die Person Stapler fahren kann. Das geht sogar. Es ist so, ich glaube, wir haben so Bilder in uns und ich glaube, das Erste ist immer, an dem Bild zu arbeiten, dass es nicht den Behinderten gibt.
Nein.
Und dann, was schon oft kommen, sind so Gefahrenaufzählungen, keine Zeit, gefährliche Arbeit, das geht bei uns nicht. Eben, wir sind selber, wie du vorher gesagt hast, alle zugedeckt mit Arbeit. Wie viel Betreuungsaufwand braucht es? Das sind so die Sätze, die wir oft am Anfang hören.
Und was ich immer merke, Und da nehme ich deine Sicht wunder. Bei der Arbeitsintegration von Menschen in den ersten Arbeitsmarkt wird für mich immer zu wenig die weichen Faktoren angeschaut. Also, es heisst dann immer, der Mensch mit Behinderung hätte das nicht prestieren und so, weil er hat zu wenig Energie gehabt und so. Aber was für mich dann nicht so ganz stimmt, ist, dass man mal schaut, ja, ist es denn überhaupt barrierefrei und wie viel Aufwand muss denn die Person leisten, dass er überhaupt ins Büro hineinkommt. Und das sind für mich Faktoren, die in dieser Diskussion. Natürlich kann man das jetzt nicht nur auf den Arbeitgeber abwälzen, sondern da müsste die ganze Schweiz in Infrastruktur sich so bewegen, dass sich alle wohl befinden können. Aber ich sage das immer, wenn ich natürlich in ein Büro reinrolle mit 20 oder 15% weniger Energie wie mein Arbeitsgespende, das mit 5% kommt, mit einem Starbucks-Kaffee, hat es irgendwann eine Disbalance am Ende des Tages. Und das wird für mich wie zu wenig diskutiert, wenn es heisst, warum das es gescheitert ist.
Ja, gebe ich dir recht. Es ist schon oftmals, wird es auf einer technischen Schiene abgehandelt. Ich habe dir ein Beispiel. Wir haben eine Person, eine blinde Person in einem Grossraumbüro, hat die Chance gehabt, um eine Stelle zu haben. Und dann ist, so, ist immer die grosse Angst von der Firma, was braucht da an technische Installationen und was kostet das? Und kannst du dir vorstellen, was das grösste Hindernis war?
Ja.
Für sie schlussendlich.
Der Raum, also der Platz.
Ja, nicht einmal, es war auch nicht einmal der Bildschirm oder der Screenreader, sondern sind Handtaschen, die am Boden gelegen sind, in diesem Grossraumbüro.
Ah, ja, ja, das kann ich. Also
jetzt, ich finde es einfach so spannend. Ja. Es ist gar nicht, sind nicht die grossen Themen, die sind meistens lösbar und sind meistens so kleine Sachen, die einfach nicht sensibilisiert sind.
Wo aber dann auch Energie absorbieren, ja, wenn ich dreimal über eine Handtasche drüber stolpern.
Dann sind mindestens zwei Leute unglücklich, oder?
Genau. Und ich muss dann immer wieder schauen. Und bin schon, das System ist schon gestresst im Hinterkopf. Ist alles wieder frei und so. Und dann bin ich schon vielleicht ein paar Prozent eher dort, wie ich wieder heimkomme oder so, wieder immer noch beim Arbeiten.
Ja. Ja, ich denke, für viele Menschen, die bei uns sind, ist der Arbeitsweg mindestens so anstrengend wie nachher die Arbeit selber.
Ja, das glaube ich zuerst mal.
Volle Konzentration, genau, und ist ein Energiefresser. Ja.
Nein, das habe ich auch gehabt. Ich bin von einer grossen Marketingfirma angefragt worden letztes Jahr, für Menschen im ersten Arbeitsmarkt zu reden, wo sie so ein Panel gemacht haben. Und ich habe dem zugesagt und dann hat es so geheißen am gleichen Tag, du Jan, wir haben etwas festgestellt. Du musst Warenlift fahren, weil die Location ist nicht so rostgängig. Da habe ich gesagt, ja, okay, finde ich jetzt nicht so geil, aber dann können wir wieder mal das Klischee von Warenlift rekonstruieren, machen wir, oder? Und dann komme ich dort so an, nachher fahre ich dort rauf und dann kommt die Person wieder zu mir und dann haben wir etwas anderes festgestellt. Das Rostumitz ist im anderen Gebäude hin. Und nachher haben sie mich gefragt, wie sollen wir dich jetzt anschreiben? Podcaster, YouTuber, Verantwortliche, Kleintheater, Luzern, sage ich, nein, heute bin ich als Inklusionsaktivist da. Und nachher hat es noch so ein Keynote-Ding gegeben und nachher war das Podium gewesen. Ich war wieder der einzige Mensch mit sichtbarer Behinderung. Und nachher fragt der Moderator so, Einstiegsfrage, Jan, warum klappt das nicht mit der Arbeit, also Integration von Menschen mit Behinderung in den ersten Arbeitsmarkt. Sag ich, der Anlass ist ein Paradebeispiel. Weil, könnte mich jetzt die Marketingfirma anstellen, heisst das für die Marketingfirma, dass der WC-Gang pro Tag eine Viertelstunde beträgt, hin und zurück. Jetzt geht man davon aus, dass es viermal am Tag passiert. Ist der Arbeitgeber bereit, mir eine Stunde einfach WC-Zeit zu schenken. Und das ist es. Und nachher schaut es mir an, aha, ja, an diesen Sachen scheitert es.
Unter anderem, ja, genau. Ja,
ja. Und dann hält es auf dem Podium und darum ist gerade eine gute Steilvorlage. Ich weiss nicht, wie ihr zu Personalvermittlungen so steht, wenn Institutionen Leute vermitteln. Sind die dort auch tätig oder ist eine Institution nicht so mit Personalvermittlungen mit euch involviert?
Nein, da kann ich nicht stellen.
Finde ich gut, weil ich finde, ich bin da mit den Personalvermittlungen manchmal nicht so ganz begeistert, weil, aber es wird mir manchmal wie in der grossen Diskussion in der Gesellschaft, wieso muss ich mich erklären, warum ich jetzt das nicht cool finde, weil auf dem Panel, wo ich dir erzählt habe vorher, ist eben auch jemand von einer Institution, die mit psychischen Behinderungen Arbeitsvermittlungen macht an einem grossen Elektrofachmarkt, wo die Leute von der Institution in die Werkstatt kommen und die das flicken. Und er hat erzählt, ja, wie gut dass das läuft und wie herzig die Begegnungen sind von diesen Menschen mit Behinderung und diesen Menschen. Und dann habe ich halt so ein Räuspern gehabt. Und dann sage ich, also ich muss jetzt so etwas sagen, herzig und Behinderung und auf Augenhöhe, das ging nicht. Und wer zahlt denn den Lohn, wenn ihr Arbeitsvermittlungen macht? Ja, die Institution, sage ich, und was sind ihr mit psychischen Behinderungen? Habt ihr also in dem Fall viele Burnouts und so? Oder sonst sagt er ja und dann schaue ich das Publikum an und sage ich, so schnell, wenn ihr mit Burnout und so auch schon Kontakt habt, sind ihr vom ersten Arbeitsmarkt im zweiten Arbeitsmarkt. Ich wollte euch einfach aufzeigen, wo dort die Schnittstelle ist. Aber jetzt, Thomas, ich habe wieder einen Monolog, aber du siehst, ich bremse das Thema, aber ich will nachher hören, wie du das siehst. Für mich wird es dann schwierig, das ein bisschen anzuprangern, die Personalvermittlungen bei den Leuten, wenn es heisst, ja, man hat so Freude, wenn die Person in Migro kann und Migro-Gewändchen anlegen kann. Dann denke ich, ja, aber es geht doch darum, wer zahlt am Schluss den Lohn.
Genau, und wenn er der gleiche ist wie vorher in der Werkstatt, dann ist es einfach eine Art Auftrag, den man genau extern erfüllt.
Genau.
Dass da, das ist ja vor 20 Jahren schon nichts Neues gewesen, das okay man gemacht hat. Und da hat mich insofern schon mal einen Schritt gedunkt aus der geschützten ja Werkstatt.
Also raus, das Training finde ich super.
Genau. Aber nachher, ich finde halt gerade den Lohn auch, das ist ein wichtiges Element, ja, dazugehören, am Personal, am Weihnachtsessen eingeladen werden. Und da, ich bin letzte Woche an einem Vortrag gewesen, wir haben bei uns im Kanton Schaffhausen ein KMU, wo der Chef sich in einer unglaublichen, coolen Art und Weise für den Magaziner, der von uns gekommen ist, einsetzt, dass der das macht. Und die sind miteinander draussen am Samstagmorgen am Lernen Stapler fahren und immer in der Uniform von der Firma. Und ich glaube, das sind schon einer der grössten Träger nach außen, auch ja, einfach weil er so den Plausch hat. Und ich glaube, dort passiert Integration. Also ich will mich als ein Teil von dieser Firma fühlen, wo du ja auch schaffst, wo ich arbeite. Und dort könnte man ja sagen, dort braucht es dann nochmal einen Schritt mehr, sogar wie mitschaffen ist. Dort braucht es dann wirklich irgendwann, ist einfach die direkte Festanstellung von ja Anfang an irgendwann ein Ziel, oder? Das ist unsere Vision. Es gibt einen Arbeitsmarkt, einen inklusiven Arbeitsmarkt und nicht mehr einen ersten und einen zweiten. Es gibt einen, dort arbeiten Menschen mit und ohne und noch solche mit ein bisschen und ein bisschen anderen ja Handicaps zusammen. Und dann sind wir dann, glaube ich, an dem Ziel und dort braucht es schon noch einen Moment.
Was braucht es deiner Meinung nach, dass wir in dem Moment ein bisschen schneller, weil wir zwei sind eher ein bisschen ungeduldig. Genau. Was braucht es, wenn man dich jetzt fragt?
Es braucht, glaube ich, auf vielen Ebenen
ja
Anstrengungen. Es braucht den politischen Teil, es braucht eben den der Teil vom sich wehren zu einem Thema. Und dann braucht es den Teil, den wir eher können, ist Best Practice Beispiel liefern, erzählen. Ich gehe viel an Vorträge und nehme dann einen Betrieb mit, einen Chef und einen Mitarbeiter. Wenn die nämlich da erzählen, wie das funktioniert, bei ihnen tönt es ein bisschen anders, wenn es der Bremen erzählt, der sowieso nur die Werbung macht für das Thema. Die müssen ihren, also wir haben ein Beispiel in Schaffhausen, wo ein KMU da erzählt hat und im Anlass selber ist der Elektriker aufgestanden und gesagt, wenn das bei dir geht, geht das bei mir auch. Herr Brehm, kommen Sie mal bei mir vorbei, jetzt schauen wir, wie man das bei uns auch umsetzen kann. Also es braucht, glaube ich, einfach Beispiele, die man sieht und nicht einfach behinderte Menschen, die irgendwo im dritten Keller irgendetwas zusammenmontieren, sondern die zuvorderst sind, die an der Rezeption sitzen, die eben in den Medien sind, die beim Coiffeursalon sind, überall dort, wo das Leben spielt. Und je mehr das normal wird, dass man diese Personen sieht, je normaler wird es.
Wie lange sind die denn so in einem Projekt dabei?
Über die ganze Zeit.
Über die ganze Zeit.
Das ist auch so etwas. Das ist einfach ein DNA-Teil von uns. Wir sagen, der Jobcoach, der ist über die ganze Anstellungstour mit dabei, aber in dem Maß, wie es ihn braucht. Es gibt keine fixe Zeit und es wird abgemacht zwischen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber, wie unsere Unterstützung soll aussehen.
Okay, also
wenn es die miteinander können, dann hören wir manchmal wenig. Und wenn es aber ein Problem gibt, dann werden wir dazugerufen, probieren zu moderieren oder zu helfen. Aber es kann ja auch mal sein, dass es drei Vierteljahr super gut geht. Ja. Und dann passiert irgendein gesundheitlicher Rückschlag oder was auch immer. Und dann braucht es einfach jemanden. Und wir haben jetzt in diesen 11 Jahren gemerkt, wenn dann niemand dort wäre,
dann ist die Stelle weg. Dann passiert das wie bei mir, wo dann eben ich probiere, das wie selber zu lösen und ich vielleicht ein bisschen Support bräuchte. Wenn ich jetzt den Job wirklich hätte wollen.
Genau.
Also darum, wenn man jetzt so sagt, was ist denn so, du bist schon der Inhaber und der Geschäftsführer, aber was sind so deine meisten Auftragsgebiete oder Sachen, wo du oder deine Jobcoaches machen, jetzt vor allem im Prozess drin? Also es haben sich schon zwei gefunden und jetzt, wie hat das ausgesehen?
Also wir unterteilen es wirklich. Es ist der Prozess, bis jemand einen Job hat. Der ist relativ anspruchsvoll.
Ja, die ganze Akquise.
Und nachher ist dann die Jobcoaching-Funktion, die wirklich eine Art Moderationsaufgabe ist. Wo auch nicht probiert, Lösungen zu finden und zu suchen, sondern
auszuhalten.
Ja, und zu suchen, findet die Beteiligten miteinander eine Lösung. Darum sage ich, wir sind dort Moderatoren. Aber das ist manchmal auch eine Triage-Stelle. Wir sind ja keine Beratungsstelle, wir sind dann ja Arbeitgeber. Also wir sind keine Beratungsstelle und können wissen, dann, manchmal müssen wir auch triagieren, welche Themen jetzt vielleicht eher zu einer Beratungsstelle gehören oder welche gehören zu der Primfirmis oder zu der IV. Und wir tun wirklich den Bereich Themen vom Bereich Arbeit abdecken und wir müssen auch nicht alles wissen, weil auch der Arbeitgeber von nicht behinderten Menschen weiß im Fall nicht immer alles über den Gesundheitszustand und so. Und darum probieren wir dort auch so ganz möglichst normalisiert unterwegs zu sein.
Und wie geht denn der Thomas auf neue Firmen zu? Oder ich habe eure Homepage gesehen, es können sich auch Firmen bei euch melden, wir hätten den Job. Passiert das schon rege oder wie findest du einen spannenden Arbeitsort?
Also, dass die Firmen auf uns zukommen, ist ja immer noch die Minderheit, aber es passiert. Ich würde jetzt mal sagen, auf 10 Stellen kommt vielleicht wird eine gemolde von einer Firma, die anruft und sagt, sie, wir haben da eine Situation in unserer Logistik, hätten wir da einen Aufgabenbereich, den wir uns könnten vorstellen könnten, haben sie einen passenden Kandidat. Das ist natürlich lässig.
Ja.
Oder da haben wir jemanden, zum Beispiel auch, wenn ein Betrieb neu aufgeht, oder? Dass wir dann wie sagen, wir tun ein Hotel auf, wir hätten grundsätzlich in verschiedenen Bereichen Arbeitsstellen, haben die Kandidaten. Das ist eins. Das andere, und da ist halt der Teil, den ich auch gerne mache, ist, allein durch das Beispiel erzählen, jetzt zum Beispiel auf LinkedIn, wir posten konsequent die ersten Arbeitstage von unseren Mitarbeitern, auch um anderen HR-Verantwortlichen zu zeigen, hey, schaut mal, da kann man. Und wir hören so viel mal, dass eine Firma dann plötzlich sagt, ich beobachte sie jetzt schon 2 Jahre, jetzt habe ich meinen Chef auch dazu gebracht, jetzt sind wir so weit.
Jetzt habe ich ein bisschen bearbeitet.
Genau, jetzt probieren wir es bei uns auch.
Cool.
Und sonst machen wir wirklich einfach viel, also in dem Sinn Blindakquise, aber immer im Auftrag dann von einem Bewerber. Oder? Wenn jetzt jemand zu uns kommt und sagt, mein Traum ist, bei den städtischen Verkehrsbetrieb zu arbeiten. Irgendwie so, dann reifeln wir halt dort an und probieren, den Betrieb zu lustig machen, dieser Person eine Chance zu geben. Und das ist schon das, was mehrfach passiert, also dass wir selber aktiv sind.
Oder du gehst runter und machst Netzwerk.
Ja, da sind wir sind mega viel unterwegs bei Gewerbeverbänden, GVs, auf der Seite der Arbeitgeber, bei irgendwelchen Podien erzählen, HR-Festival ab Mess zum Beispiel gehen mit dem Stand, oder jetzt diesen Sommer bin ich bei Talent Bern eingeladen, wo irgendwie 100 HR-Leute kommen. So probiere ich das, das ist ein Teil, den ich sehr gerne mache, probiere einfach sensibilisieren. Machen wir übrigens auch auf der Seite von Menschen mit Handicap, also ich gehe viel an Insieme oder Zerebral oder Mensch zuerst Anlass. Einfach gehen, auch diese Seite wie sensibilisieren.
Ich habe auch die Möglichkeiten wie aufzeigen, oder? Weil wenn du 20 Jahre oder 30 Jahre in der Institution warst, bist du halt dann auch vielleicht ein bisschen blind für das, was außerhalb passiert. Und darum muss manchmal die Welt auch in den Planet reinstecken und sagen, hallo, wir sind da.
Ja.
Aber merkst du das auch langsam oder merke ich das nur als Aktivist, dass der Wind nicht ganz kehrt, aber dass vielleicht die Windrichtung nicht mehr so das Segel vollumfänglich blasen wird für eine inklusive Gesellschaft, sondern dass es immer mehr auch kritische Stimmen, mehr Gegenwellen gibt. Wir sind jetzt im Pride-Monat, wir haben es schon vorher besprochen, die Firmen gehen ihre ich habe das schon vorher gehört, ein bisschen Feigenblätter, die Grossfirmen, ich weiss, dass KMU sehr offen sind, aber so die Grossfirmen, jetzt sind in Amerika ein anderer Wind weit, weniger Inklusion, wenn merkt ihr das auch schon ein bisschen, dass es nicht ganz erlöscht, aber dass es harziger geworden ist.
Mhm. Da muss ich ein bisschen ausholen.
Gerne.
Mitschaffen hat eigentlich in den ersten 5 Jahren hauptsächlich mit KMUs zusammengeschafft. Wir sind bei den grossen Firmen durch unsere Kleinheit nicht reingekommen, schlichtweg. Wir sind nicht in die Teppichetage gekommen, wo dort entschieden worden ist. Und die Diversity- und Inclusion-Programme, die sind vielmehr ja dann bei den grossen Firmen angesiedelt gewesen.
Ja.
Und dann bei Corona hat es ein bisschen weggekehrt. Da haben wir weggemerkt, jetzt können in diesem Thema, eben Regenbogen-Thematik, können die Behinderten ein mitschwimmen.
Ja, queer, und, oder? Das
ja.
Queer ist
dann so. Und dann haben wir wirklich mehrfach grosse Firmen gehabt, die angeklopft haben und gesagt haben, wir wollen auch etwas machen in diesem Bereich. Dort haben wir jetzt auch ein paar Kooperationen mit ganz grossen. Und wo dann das erste Mal so die Thema gekommen ist, da in Amerika, was jetzt gerade am Passieren ist, habe ich dann auch eine gewisse Sorge, wird jetzt das gerade wieder gestoppt. Und dann haben wir aber so oftmals die HR-Verantwortlichen gesagt, ja, da auch die Themen von Menschen mit Handicap, die sind gar nicht zoberst auf dieser ganzen Diversity-Charta gewesen, sondern da haben wir immer so am Rand gehabt. Und darum, wenn sie halt einfach am Rand war, ist sie auch jetzt noch am Rand. Das ist der Peak auch nicht so ein grosser gewesen, der jetzt wieder weggehen könnte.
Ja, okay.
Aber ich muss schon ehrlich sagen, und da will ich jetzt nicht eine grosse Firma. Nein. Wir haben grosse Firmen, die unglaublich tolle Sachen machen.
Ja.
Aber KMUs sind da schon einmal nachhaltiger an dem Thema und sagen wirklich, also eine patrongeführte Firma, wo dann einfach der Chef oder die Chefin sagt, und ich will da, ist ein Teil auch vielleicht auch soziale Haltung. Verantwortung oder Haltung, da investiere ich mich und dann ist es nicht ein Programm, oder? Dann ist es eine Haltung. Ja. Und dort, wo die grossen Firmen auch Haltung haben, weil es Leute hat am Ruder mit dieser Haltung, dort ist das, merke ich es noch nicht gefördert. Gut. Und vielleicht ist sogar für uns auch dann nochmal ein bisschen klar, wo sind wirklich, weißt du, auch die verlässlichen Partner, die an diesem Thema wirklich dran sind wollen, und nicht einfach die, die Anführungszeichen mit der Strömung mitgehen. Ich merke bis jetzt noch nicht einen Rückgang zu diesem Thema.
Oh, das freut mich. Also, aber eben, ich sage immer, es wird nie ganz weggehen, aber es wird vielleicht einfach wieder mehr auf der Beziehungsebene passieren, dass es nicht mehr einfach so locker läuft. Aber jetzt, wenn
man... Aber darf ich noch sagen? das ist eigentlich bis jetzt immer so gewesen. Es läuft unglaublich viel auf der Beziehung.
Ja, nur, eigentlich
ist,
nur.
Ja, genau. Es ist dort, wo wir reinkommen, hat es irgendeinen Türöffner gegeben, der mit dieser Haltung in dieser Firma ist, der sagt, da, ja, da will ich etwas bewirken in meinem Umfeld. Und es sind eigentlich weniger Programme gewesen, sondern es sind immer, immer Beziehungen.
Ja, darum eben mehr zuhören, mehr am Dialog oder Reibung Platz geben. Und dann wird das wahrscheinlich schmerzlos über die Bühne gehen. Aber jetzt zurück zu mitschaffen.ch. Wenn man jetzt schaut, du hast mir jetzt die ersten 11 Jahre erzählt, wenn jetzt du in Zukunft ein bisschen schaust, wohin geht's? Für dich?
Ja, ich glaube, es geht im Moment in einer sehr ähnlichen Richtung weiter, wie wo wir herkommen. Es ist noch lange ein Potenzial, das brach liegt von Menschen mit Handicap, mit ihren Fähigkeiten, ist noch lange nicht ausgeschöpft. Da hat der erste Arbeitsmarkt verpasst etwas, wenn er das Potenzial nicht sieht. Und da gibt es noch ganz viele Möglichkeiten. Ich glaube, es geht extrem in die Richtung. Ich träume halt davon, dass wenn eine Subjektfinanzierung kommt und auch Arbeitsassistenzen möglich sind, dass es mehr Wahlmöglichkeiten gibt, weil dann kann ich selber entscheiden, gehe ich jetzt mit dem Voucher-Unterstützung eben zum McDonald's oder in eine Institution oder zum Mitschaffen, kann das selber wählen. Ich glaube, es wird über das gesteuert und wenn es dann mal so möglich ist, dann sage ich, nehme ich halt den Satz nochmal ins Maul, dann braucht es uns halt die 10 Jahre wirklich nicht mehr. Aber im Moment, die Mühlen mahlen langsam in der Schweiz. In gewissen Kantonen ist jetzt einmal das Wohnen so weit, dass es die Assistenz hat. In der Arbeit hat es noch nicht so viele Beispiele. Ich glaube, im Moment können wir noch auf dieser Schiene, haben wir noch ganz, ganz viel Arbeit, den Arbeitsmarkt inklusiver zu gestalten.
Nein, wenn man in deine Augen schaut, die glänzen immer noch. Wenn ich so die Fotos anschaue, von der Homepage hat noch die Haare ein bisschen mehr Farbe gehabt. Ich nehme jetzt nicht an, dass es nur vom Schaffen grau geworden ist. Aber ich sehe, du brennst immer noch dafür. Und ich danke dir und deinem ganzen Team für eure Arbeit. Ich verfolge immer gern, was in Schaffhausen passiert. Aber jetzt wie jeder Gast oder Gästin darf auch noch der Thomas ein, zwei Fragen an mich stellen.
Ja, und mich würde natürlich schon wundern, wenn du, ich sage jetzt ein bisschen bewusst, in dieser Bubble von Menschen mit Handicap unterwegs bist, was braucht aus deiner Sicht, was braucht es von der betroffenen Seite her, was für Wünsche sind da an eine inklusive Arbeitswelt?
Es gibt wie zwei Sachen. Ich denke, und das machst du und das macht Mitschaffen schon, man muss in den Kuchen rein und man muss zeigen, wir sind da, wie Informationen darstellen, um eben den Blickwinkel zu öffnen. Und dann halt auch wirklich, wenn jemand den Wunsch äußert, und das macht ihr aber auch schon, ist anhocken und sagen, okay, du willst dort hin. Und jetzt muss man aber A, B und C auch noch machen, ich kann dir vielleicht bei C helfen, aber A und B musst du irgendwie bringen. Und wir können das zusammen anschauen, wie du zu dem A und B kommst, aber die intrinsische Motivation ist nicht nur so, ich will dort hin, sondern ich muss auch ein bisschen einen Beitrag an die Gesellschaft leisten. Und das, glaube ich, das ist so ein Mix zwischen Türen auftun, aber dann halt auch, wenn die Tür offen ist, auch den Menschen motivieren, den Schritt durch die Tür selber zu machen. Und eben, wie ich gesagt habe, wir als Gesellschaft müssen eine Haltung entwickeln, dass eine Behinderung einfach dazugehört. Und das fängt eben schon bei den Kitas an und hört im Altersheim auf. Aber eben, Ich auf meiner Seite wollte einfach die weichen Faktoren immer wieder auf dem Tisch haben, dass das eben schon auch politisch ist, ob jetzt der Bahnhof, wo mein Büro angrenzt, auch barrierefrei ist, weil wenn der nicht barrierefrei ist, leidet meine Arbeit eben auch. Darum, es ist wirklich, wir müssen uns langsam als Gesellschaft jede einzelne Frage, wenn wir den Gesellschaftstisch oder den Arbeitstisch da haben, wie gestalten wir den Tisch, dass alle an dem Tisch können prosperieren und darum, das wird ewig dauern, eine Haltung zu entwickeln, aber ich merke einfach, auch als Mensch mit Behinderung, wenn du in eine Arbeitswelt hineingehst und leicht noch aktivistisch unterwegs bist, mein Aktivismus ist besser geworden, seit ich nicht mehr nur vom Elfenbeinturm oben runter frohlocke, sondern auch wirklich in einem Team. Also ich bin ja natürlich im Kleintheater auch für das Thema Inklusion zuständig. Also ich nehme mein eigenes Thema auch mit zum Arbeiten. Aber wenn du natürlich ein Arbeitsgespendli hast, wo dir sagt, Jan, ich habe Angst vor dir. Und du dann fragst, warum hast du Angst vor mir? Ja, eigentlich nicht vor dir, aber ich bin früher neben der Institution gross geworden und meine Eltern haben gesagt, dort sind die komischen, musst du ein bisschen Achtung geben. Und das trage ich wie mit. Und du bist jetzt der erste Mensch, den ich damit arbeite. Und darum habe ich dann eben auch gemerkt, nicht alles, was gegen Inklusion und Behinderung spricht, hat mit mir zu tun, sondern du musst die Lebensläufe eben auch anschauen. Und ich habe ein sehr cooles Team, aber halt auch ein sehr diverses Team. Du musst ja schon mal überhaupt alle irgendwie auf einen Nenner bringen zum Thema Behinderung, wenn das überhaupt geht. Und das hat mein Aktivismus schon auch spruchreifer gemacht, weil ich jetzt auch weiss, was sind die Realitäten, oder? Okay. Wenn ich natürlich sehe, ich kann natürlich schon vom Elfenbeinturm runterbröteln, das Kleintheater muss mehr Rostoplätze haben. Jetzt, wo ich aber dort bin und weiss, dass ein zusätzlicher Rostoplatz zwei Sitzplätze bedeutet und wer zahlt jetzt das Minus in dem Sinn, dass man zwei Sitzplatz nicht zahlen kann. Und das muss man mit einer Haltung probieren, lang aufzufahren oder mit Stiftungen. Aber so einfach ist es dann eben auch nicht. Und vor allem auch nicht aus Künstlerinnen-Seite. Weil wenn sie sagen, was interessiert mich die Behinderten? Ich könnte den Laden voll machen. Ich zahle doch die Minuskarten nicht, die mir jetzt da durch die Lappen gehen. Die Haltung darfst du. Ich finde die nicht gut. Aber die gibt's. Und das sind so Sachen, die ich jetzt so merke, das tut aber einem Menschen mit Behinderung auch gut, also Diskussionen anzuhocken und auch das auszuhalten, dass jemand sagt, jetzt wollen wir wieder etwas Thema inklusiv. Können wir das überhaupt leisten? Und du hockst so im Team und denkst, ihr redet jetzt aber eigentlich über mich. So, und dann lerne ich aber beide etwas, weil ich kann ja dann auch nicht immer alles schlüttelig anhängen. Das ist auch eine Angst, ob der Lohn noch gezahlt wird.
Genau.
Und das sind schon so Sachen, wo ich denke, habt ihr ein maßgeblicher Ding, dass es die Sichten eben auch gibt und die Brückenbaum-Elemente sind, die mitschaffen und du, Thomas, machen.
Ja, ich glaube, es braucht die Begegnungen. Es braucht das Miteinanderleben und den Prozess zu gehen. Dann aber noch eine Frage an dich. Wenn ich schon vorher gesagt habe, wir fragen die Leute, was machst du gern, was kannst du gut, dann nimmt es mich schon wunder, was macht der Jan in 5 Jahren, wenn er beruflich träumt, bist du an dem Ort, wo du jetzt bist, oder machst du da noch berufliche Träume?
Ich denke, es wird immer irgendwo eine Prise Medien wird mitgehen. Was ich einfach merke, ist, ich will irgendwie, es gibt zwei Sachen. Ich will eine Beratungsagentur auftun, um eben Firmen, die eine Haltung wollen entwickeln. Es geht mir immer darum, um Haltung zu entwickeln. Auch das Bereitstehen, um Reibung können zu erzeugen. Vielleicht auch Coaching, oder dass ich mich für ein halbes Jahr ein Beratungsmandat nehme und in die Firma reingehe und schaue. Oder auch Veranstaltungen. Oder wenn ein grosses Festival die inklusiver werden oder sich dort Detail übernehmen, halt nicht fix, sondern ich bin manchmal gerne ein kleiner Inselgumper, weil so bleibe ich immer wach. Und das andere ist, ich will in eine Institution, in den Stiftungsrat. Einfach weil ich denke, ich habe selber einen Background und viele Institutionen wollen mehr Inklusion, wollen mehr UNO-BRK. Und ich habe jetzt gelernt, dass ich nicht einfach in eine Diskussion hineinbrettern kann, aber ich habe genug Sitzfleisch und ich habe genug grosse Visionen und ich kann gut einfach sagen, bitte nicht vergessen. Wir können schon den und den Punkt auch, aber mein Punkt müsste dann eben auch irgendwann mal bearbeitet werden. Das sind so die zwei Sachen, spannend, die ich jetzt machen möchte.
Dann hoffen wir doch jetzt, es hat jemand zugelassen, der Stiftungsrat oder Stiftungsratspräsidentin ist, der einen zukünftigen Job für den Jan parat hat, um Inklusion auch in die Institutionen noch voranzutreiben. So cool.
Darum, wir haben immer zu tun miteinander und ich glaube, das wird nicht das letzte Gespräch sein, das wir zwei haben. Danke dir, lieber Thomas.
Danke, Jan. Hat Spass gemacht.